Ja, mehr 8 Uhr wird es wahrscheinlich nicht. Ein herzliches Willkommen an alle, die heute mit uns hier im Online-Satsang, im Live-Chat sind. Willkommen zu der Wahrheit selbst, die wir ja gerne übersehen, weil wir ja so daran gewöhnt sind, alles mit den Sinnen zu betrachten. Und dann auch dementsprechend alles durch die Sinne zu interpretieren. Insofern kann man leider sagen, dass man eigentlich nicht wirklich das sieht, was wahr ist, sondern grundsätzlich, was man sehen will. Und das passt eigentlich auch zu dem, wie dieses Zeitalter sich mehr und mehr gestaltet. Denn ich nenne es von jetzt an das Desinformationszeitalter, sodass es ganz leicht ist, wenn du nur über die Sinne am Leben teilnimmst, dich zu täuschen. Und hast du nicht die Referenz in dir selbst, die dir sagen kann, ob das, was du siehst oder hörst oder schmeckst oder berührst, ob das wirklich wahr ist, wenn du das nicht wirklich selber für dich herausfinden kannst, bist du eigentlich verloren. Was ich damit sagen will, ist, dass der Hinweis der ist, dass es immer wichtiger wird, wirklich bei sich zu sein. Auch wenn das wieder wie Schleichwerbung für jeden bei sich zu sein und mit einer anderen Qualität am Leben teilzunehmen, als immer nach außen orientiert zu sein und dann in den entsprechenden Reaktionsmustern, Aktions- und Reaktionsmustern zu sein, die uns eher versklaven, als dass sie uns unterstützen. Insofern ist es wichtig, die Orientierung nach außen mehr und mehr zurückzunehmen und bei sich zu sein. Und wenn man wirklich bei sich ist, hat man Kontakt zu dem, was wahr ist und nicht nur zu dem, was diese wahre Realität ist, also das, was du bist, sondern auch zu dem, was relativ wahr ist in dieser Illusion. Und der Satsang ist natürlich die absolute Hilfe dafür, weil es dabei ja nur um die Wahrheit geht und nicht um irgendwelche Ausdrucksformen des Körpers, denn es ist ja eigentlich klar, dass die Botschaft von Satsang die ist, du bist nicht der Körper, damit bist du auch nicht das, was bestimmst, was passiert und was sich ausdrückt. Und wenn du danach lebst und den Körper transzendierst in deiner, dann kommst du gut durch die Zeiten, die nicht einfacher werden, sondern eher schwieriger. Weil jeder will auf seine Weise, dass du so tickst wie er selbst. Und naja, wer möchte das schon? Denn jeder muss so ticken, wie er selbst ist und nicht, wie jemand anders es möchte. Insofern ist es mal davon, wie man funktioniert und natürlich primär, wer oder was man ist. Denn durch die Sinne erscheint es so, als wären wir Mensch und das wär's. Aber erst nach genauer Überforschung, nach genauerer Erforschung und Überprüfung, wirst du feststellen, dass das nicht wahr ist. Und ja, wenn du das feststellst, dann sind wir in guter Gesellschaft. Willkommen zum Satsang.
Es gibt eine erste Frage im Chat, und zwar von Werner. Ich habe auf deiner Seite die Kristalle entdeckt und möchte dich fragen, was für eine Energie diese verschiedenen Kristallen zugrunde liegt. Hat das etwas mit unserem wahren Sein zu tun? Danke.
Naja, gibt es etwas, was nichts mit unserem wahren Sein zu tun hat? Alles ist ja in dem Sein, in dem findet alles statt. Und damit ist nichts wirklich davon getrennt. Aber es ist jetzt nicht wirklich ein Ausdruck des Seins, sondern ein Ausdruck des Bewusstseins. Der Schönheit in Kristallen, in den Bergkristallen, die dem zugrunde lagen und mit entsprechenden Farben, die immer auch eine Wirkung haben auf uns. auf unseren Emotionalkörper, Mental und so weiter, Körper. Ist das prinzipiell eine Wirkung, die, ja, wie soll man sagen, so wie manche für sich beanspruchen, dass sie irgendwas channeln, so ist ein bestimmter Ausdruck der sich dann manifestiert als Fotos von Kristallen und die im Detail, also in der feinsten Struktur und nicht in der groben Darstellung des Objektes, sondern in dem Entdecken von Welten jenseits von den an der Oberfläche so real erscheinenden Welten. Also insofern ist da auch nichts anderes drin als ein danach suchen, was jenseits von dem ist, was gesehen wird, oder auch in dem ist, was gesehen wird, aber jenseits von dem, was so erscheint. Und das ist immer so bei Dingen, die ein kreativer Ausdruck sind, Dingen und Nicht-Dingen. Und insofern, en Detail kann ich es selber nicht beschreiben, weil ich einfach nur den Impuls hatte, das zum Ausdruck zu bringen. Und sie haben eine entsprechende Wirkung, das kannst du feststellen, wenn du dich auf sie einstimmst. Und dann weißt du für dich selber Bescheid.
Mukunda fragt, wie kann das, was wahrnimmt, wahrgenommen werden?
Ja, woher weißt du, dass Wahrnehmung stattfindet? Nur dadurch, dass da etwas ist, was jenseits von Wahrnehmung sieht, dass Wahrnehmung ist. Und wenn du dich dort aufhältst, also ganz bewusst hinter die Wahrnehmung zurücktrittst oder hinter die Augen im Körper, dann hast du schon eine andere Perspektive auf das, was gesehen wird. Denn Wahrnehmung bedeutet, dass das, was gesehen wird, für wahrgenommen wird. Das heißt, für eine Wahrheit, die in dir ist. Das heißt, du siehst das, was du sehen willst. Und dein Gehirn setzt es so um. Und wenn du jetzt schauen würdest, wie die gleiche Sache verschiedene Menschen für sich reklamieren würden als gesehen, dann wirst du sehen, dass jeder das für sich anders sieht. Insofern gibt es nicht wirklich ein objektives Sehen aus der Wahrnehmungsperspektive. Aber aus der Perspektive, die hinter der Wahrnehmung ist und die sieht, dass da Wahrnehmung ist, da gibt es eine, vorsichtig gesagt, eine Objektivität oder einen anderen Zugang zur Realität des Sehens. Und das heißt, man nennt es Gewahrsein. Das heißt, du bist dir gewahr, aber du nimmst nicht etwas für wahr. Und dieses Gewahrsein bedeutet, du siehst die Dinge oder was auch immer, wie sie sind. Und nichts davon soll oder könnte anders sein oder anders gesehen werden. Und je weiter du Schritte sozusagen von der Wahrnehmung nach außen, hinter die Wahrnehmung trittst und dahinter, landest du bei dir. Während du ja sowieso schon bei dir bist, aber das ist dann in deinem Bewusstsein für dich nachvollziehbar, dass sich da eine andere Perspektive auftut, die freier ist von der davor. Und darum geht's uns hier. Die ganzen Ebenen hinter uns zu lassen, die uns an die Illusion binden. Du bist um den Hals herum so dick eingewickelt, Swantje. Ist irgendwas? Du sagtest doch, dir geht's gut. Ist bei euch so kalt? Habt ihr die Heizung ausgestellt, oder?
Nee, ich habe immer Tücher an. Mir ist am Hals immer ein bisschen kühl. Jo. Die nächste Frage kommt auch von Mukunda. Wie kann Gewahrsein sich seiner selbst gewahr sein?
Es ist nicht wirklich Gewahrsein, dass ich selbst seiner selbst gewahr ist, aber Gewahrsein nimmt immer teil an allen Folgen von Sehen oder auch Wahrnehmung. Da ist es nie davon getrennt. Das ist die Bewusstheit, also Bewusstsein als Erkenntnis oder als bewusst bezüglich irgendetwas, das erkennt, was ist. Und wie gesagt, daran nimmt immer auch das Gewahrsein teil. Daher könnten wir zum Teil sagen, dass es so ist, wie du siehst, dass Gewahrsein auch Gewahrsein sieht, aber es ist nicht ausreichend für eine Erkenntnis, weil das Gewahrsein sieht nur. Aber Gewahrsein als reines Gewahrsein ist die Folge von Verwirklichung, sodass das Sehen dann nicht mehr versucht wird, in irgendetwas umzuwandeln, was der Form von, wie du es gerne hättest, entsprechen kann, oder? Das ist nicht mehr der Fall. Das heißt also, reines Gewahrsein sieht, was ist, und ist auch der höchste Ausdruck von dir, als Freiheit. Denn du bist ja kein Handelnder, kein Bestimmender. Niemand ist das. Man wird es auch nicht, wenn Freiheit ist. Und Freiheit ist ja die Freiheit vom Bestimmer, vom Handelnden. Und zur Erkenntnis ist es so, dass die Ebenen, die erkennen, jenseits von noch Gewahrsein sind. Das sind Aspekte oder Anteile in uns, die wir nicht beschreiben können, mit Worten nicht beschreiben können. Das sind Vorgänge, die jenseits unserer objekthaften Wahrnehmung passieren. Und daher können wir sie auch nicht benennen. Also das heißt, wir landen da langsam in einem Bereich, in den man eintauchen muss, aber nicht genau weiß, was es ist, in das man eintaucht. Aber dass es eher dazu beiträgt, sich selbst zu kennen oder zu finden, das ist wahr, das kann man wissen, das merkt man ja als Wirkung auf die Körperform. Aber die einzelnen Instrumente, die uns in unserem menschlichen Hiersein zur Verfügung stehen und oder benötigt werden, die sind da nicht mehr da. Denn das, was wir Menschsein nennen, wird in der Freiheit transzendiert.
Thomas schreibt, dann ist Gewahrsein nur Realität und ich und du die Realität.
Habe ich jetzt nicht verstanden. Gewahrsein ist die Realität und du und ich sind die Realität, also dasselbe oder wie?
Dann ist Gewahrsein nur Realität und ich und du die Realität.
Als das, was die Realität ist. Und Gewahrsein selbst ist auch keine Realität, weil es ist ja ein Mechanismus, auch wenn es einer ist, der wirklich die Wahrheit vom Gesehenen liefert, aber nicht die Wahrheit selbst. Oder wir können sagen, die Wahrheit, nein, können wir nicht sagen. Nein, du und ich als menschliche Form sind nicht die Realität, aber als in Wirklichkeit ja. Und Gewahrsein ist ein Ausdruck davon, dass die Realität erkannt wurde. Aber es ist nicht die Realität selbst. Gewahrsein als reines Gewahrsein, wie gesagt, ohne zu versuchen, irgendetwas anders haben zu wollen, als es ist. irgendwas anders sehen zu wollen oder empfinden zu wollen. Das heißt, wenn wir schon dabei sind, dich und mich gibt es nicht als verschieden von der Realität oder dass du und ich eine andere jeweils Realität sein könnten. Es gibt nur eine Realität. Und diese eine ist das, was es zu realisieren gilt. Und darin heben sich ja alle Unterschiede auf. Das ist ja, wäre ein Segen für die Menschheit, wenn die das im Blick haben könnte. Dass es zwischen uns überhaupt keine Unterschiede gibt und dass das, was an der Oberfläche das Schauspiel spielt, nicht relevant ist und nicht real ist. Und sofern du dann aus der Perspektive schaust, dann wirst du die Illusion nicht mehr für wahrnehmen. Und auf der Ebene besteht die Möglichkeit, dass die Menschheit miteinander klarkommt. Aber wenn das nicht ist, kann sie nicht miteinander klarkommen, weil die Verschiedenheit eben für jeden einzelnen Menschen eine bestimmte Form von individueller Bedrohung darstellt. Und daher ist die Nichtkenntnis von sich selbst die größte Bedrohung, die man für sich erfahren kann, nämlich dass die Welt so aussieht, als wäre sie dein Feind, bevölkert von potenziellen anderen. Und dabei ist, wenn du genau schaust, niemand da. Es ist nur die Realität, die ist. Und die kann nicht gegen irgendwas oder für irgendwas kämpfen. Die ist einfach. Und daher ist es so wichtig, sich selbst zu kennen. Für sich selbst und wenn man das denn will und den Impuls hat, für das ganze Menschenleben oder Erdenleben eine große Hilfe. In Wirklichkeit die einzige.
Mukunda schreibt, wie kann die wahre Natur realisiert werden, wenn sie jenseits von Wahrnehmung, Gewahrsein, Benennung ist?
Weil, wie erwähnt wurde schon, es eine Qualität in uns gibt, die immer auch schon jenseits von Menschsein ist. Und das ist das Besondere als Mensch, dass wir in dieser Illusion mit den menschlichen Mitteln auch, die ja recht begrenzt sind, aber in dem Hinter uns lassen der menschlichen Mittel, weil wir haben ja Kenntnis von diesen Mitteln und wir sehen, wie wir sie einsetzen, um in der Illusion zu sein und in ihr zurechtzukommen und an sie zu glauben und uns in der zu verlieren. Wenn wir die Mechanismen, die wir haben, diese Werkzeuge dann hinter uns lassen, transzendieren sozusagen, dann taucht das auf, was jenseits von dem ist, von dem wir denken, wir müssen das alles transzendieren. In Wirklichkeit müssen wir es gar nicht transzendieren. Es ist nur ein Begriff, der besagt, dass es jenseits von dem, wie wir funktionieren oder wie wir uns sehen können. Und das ist aber nicht jenseits von uns, weil wir sind das ja schon. Und es geht um die Erkenntnis dessen, was wir schon sind und nicht, was wir werden können oder wo wir dann hingelangen könnten, wenn wir das Menschsein verlassen würden. Aber das ist nicht notwendig, denn innerhalb dessen, was wir als Mensch sind, ist genau das, was die Freiheit von Menschsein ist. Und das ist irgendwie cool, es hat was. Also diese Paradoxien, diese scheinbaren Gegensätze sind cool, haben was. Daher ist die Wahrheit, die wir sind, ein Stück weit verdeckt, sodass man sie nicht mehr als Geheimwissenschaft behandeln muss, wie das früher der Fall war, weil sie ist nur denen zugänglich, die in ihrer Öffnung an dem Punkt sind, dass sie das nachvollziehen können. Und das kann nicht jeder. Und dass man als Mensch, als Teil einer Illusion die Realität für sich erkennen kann, ist allein schon etwas, was einen oder den Verstand an seine Grenzen bringen kann, sodass wir auch sagen müssen bezüglich der Wahrheit, vieles kann der Verstand nicht verstehen, nämlich dann, wenn es aus der Polarität oder Dualität in das geht, was jenseits von allem ist oder die Freiheit ist und die Realität ist, da ist der Verstand schon dabei, auszusteigen. Und funktioniert nicht auf diesen Ebenen, wo Widersprüchlichkeiten sich aufheben und dem Verstand keinen Raum bieten für irgendeine Bewertung, weil das, worum es geht, nichts ist, was auf der Ebene des Verstandes ist. Dann kann das auch nicht bewerten oder kritisieren oder auch gar verstehen. Also das heißt, im Klartext, man muss den Verstand hinter sich lassen. Das ist so das Erste, was man nicht tun kann, aber tun müsste. Weil wer bestimmt schon, was er tut. Aber der Verstand ist das Hindernis und die Art und Weise, wie die Illusion und auch die Realität erfahren wird, während die Realität ja nicht erfahren werden kann, was dann schon den Verstand an den Rand seiner Möglichkeiten bringt, dass man ihm sagt, der nur Objekte kennt, da ist etwas, darauf ist es wichtig, sich zu besinnen und das zu wertschätzen. Man kann es aber nicht sehen, man kann es nicht fühlen, man kann es nicht schmecken, man kann es nicht und so weiter hören und sehen. Also ja, so ist die Lage. Und das ist das Besondere, dass, wie gesagt, aus meiner Sicht hat das was, dieses mysteriöse und natürlich jenseits des Verstandes, weil der Verstand eben in engen Grenzen lebt und so sieht dann auch dein Leben aus, in engen Grenzen. So sind wir nicht gebaut, dass wir das aushalten können. Ja, sorry, war jetzt eine lange Rede. Mit langem Sinn auch noch. Okay.
Thomas schreibt, also nur das, was ist. Und was es wirklich ist, kann niemand sagen.
Ja, man kann alles Mögliche sagen, aber man trifft es nicht, egal was und wie man es sagt. Aber es kann gewusst werden, bei all dem, dass man es nicht sagen kann, dass es ist. Und auch, dass es als einziges ist. Weil das ist, was nie verschwindet, während diese menschliche Existenz verschwindet und auch natürlich während einer menschlichen Existenz man selbst im Tiefschlaf verschwindet und die ganze Welt mit uns. Also insofern ist gut zu sehen und sich mal anzuschauen, was ist wirklich. Und wirklich ist das, was ja immer ist und nicht vergeht. Und sich nicht an das Unwirkliche zu hängen, weil das nun mal eben Leid erzeugt, wenn es entweder ist oder dann, wenn es kein Leid erzeugt und gut ist, dann nicht ist, dann erzeugt es wieder Leid. Also es ist eigentlich leidvoll zu denken, dass man nur ein menschliches Wesen ist und in dieser Illusion lebt.
Bärchenland schreibt, hallo Muni. Es gibt doch viele Geschichten von Hochkulturzeiten, wie zum Beispiel Atlantis, wo die Menschen in einem höheren Bewusstsein lebten. Ist an diesen Geschichten deiner Meinung nach etwas dran?
Also wenn das so gewesen wäre, dass wir dann vielleicht sogar so weit kommen zu sagen, das waren Erleuchtete oder ganz viele oder da war wirklich eine hohe Bewusstheit, wo ist die dann hin, wohin kann die dann verschwinden? Die Entwicklung, die wir auf der Erde sehen, geht eher in die Richtung, dass es eher zur Degeneration führt. Also mit anderen Worten, ein Verlust von Bewusstheit eher stattfindet und die Menschen mehr an Objekten und der Illusion interessiert sind und da ihr Glück suchen wollen, als übermenschliche Werte, sage ich mal, also die übers Menschsein hinausgehen, weil der Mensch ist ja recht begrenzt in dem, was er will und nicht will, dass wenn die gelebt würden, dann würde es nicht in die Richtung gehen, in der es im Moment auf der Erde geht. Und da sieht es eher für mich aus wie der totale Abgesang von Lebenskultur. Sondern das, die Reduzierung auf das Ich. Und aus meiner Sicht kann nicht wirklich eine hohe Qualität von Bewusstheit sich in eine niedere verwandeln. Das eher nicht. Und naja, die Geschichte von Atlantis ist eine, wo wir keine Überbleibsel haben, außer eben Menschen, die sich das vielleicht sogar ausgedacht haben. Vielleicht gab es das auch, aber es ist nichts davon mehr sichtbar, nichts zur Verfügung. Von daher alles Spekulation und auf Spekulation stehe ich nicht so gerne, noch nicht mal auf Spekulatius. Also wenn man die Geschichte verfolgt, dann sieht man, wo wir heute stehen. Dazu brauche ich eigentlich nichts mehr sagen, weil das habe ich gerade schon gesagt. Wir überschätzen das menschliche Bewusstsein oder sagen wir es besser so, den Verstand. Der Verstand ist äußerst limitiert und besteht nur daraus, dass er sich eben immer auf irgendwelche Grenzen bezieht und Begrenzungen anstrebt. Das Bewusstsein an sich strebt Erweiterung an, aber der Verstand ist dem im Wege. Und was wir jetzt hier in diesen Zeiten erleben, ich habe gerade gestern gelesen, als Notiz, vielleicht viele andere auch im Videotext, dass in den letzten 20 Jahren mittlerweile oder seit 20 Jahren zurzeit viel mehr Diktaturen existieren als Demokratien. Also es hat sich richtig gedreht, gewandelt, so dass wir sehen können, der Mensch lebt zu sehr das Menschsein aus und denkt nicht an die Transzendenz, also an das, was eigentlich die Wahrheit ist oder die Wirklichkeit ist. Und wenn er seine menschlichen Qualitäten auslebt, führt das zur Vernichtung, weil jeder nur an sich denkt. Und ja, wohin das führt, sehen wir ja zurzeit. Also das zu den sogenannten Hochkulturen. Ich habe mich immer gefragt, wie kommt es, dass Hochkulturen, sogenannte Hochkulturen nicht mehr existieren? Und dann habe ich geschaut, wie es auch in unserem Zeitalter ist, nämlich, dass wenn eine Kultur ein bestimmtes Level erreicht hat, auch vielleicht von Entwicklung, von technischer und Know-how-Entwicklung, dann, also auch geistiger Entwicklung, wenn das System nicht wirklich menschenfreundlich ist im Sinne von eines guten Menschen, dann geht es immer um die Vorteile der Einzelnen. Und dann führt es dazu, dass die, die an der Macht sind, sich irgendwann in der Position wiederfinden, wo sie merken, jedes System, was mal angefangen hat, kommt irgendwann zum Ende. Das ist so mit dem Kommen und Gehen. Und daher so wichtig, das auch zu verstehen. Das heißt also, kein System, was kommt, bleibt. Und das heißt, jedes System, egal wie hoch oder wie was weiß ich auch immer es erscheinen mag, kommt irgendwann zu seinem Ende. Und was passiert bei den Mächtigen, die bestimmen, was passiert? Die kriegen Panik. Und wenn man Panik kriegt, dann fängt man an zu kontrollieren. Also man will nicht, dass die eigene Macht verloren geht oder sich die gesamte Struktur ändert und damit auch die eigene Macht. Und dann fängt diese Kultur an zu zerfallen. Und da sind wir heute, auch bei uns, auch in Europa, auch in Deutschland. Da sind wir. Wir sehen mehr und mehr, dass von außen unglaublich viel Druck kommt und dass eigentlich keine Richtung, keine Orientierung mehr da ist und dass einem die Fäden der Macht verloren gehen, das sehen wir jetzt ganz deutlich bei der jetzigen Regierung auch, und man dann alle möglichen idiotischen Entscheidungen trifft, die zu mehr und mehr Kontrolle führen. Und das lässt sich der Mensch oder das Volk irgendwann nicht mehr gefallen. Und dann kehrt sich das um und dann wird das System gestürzt. So sieht's aus. Also sehe ich bislang keine Entwicklung in bestimmte Kulturen, die dem Mensch in seinen wahren Bedürfnissen entsprechen. Auch nicht die Demokratie, zumindest nicht so, wie sie bisher praktiziert wird. Und eine Form, die möglicherweise allen Menschen dient, hat es bisher noch nicht gegeben, aus meiner Sicht. Denn die würde nicht zerfallen, weil die würde den Menschen dienen und nicht nur zwei oder drei, sondern allen. So lange Rede, kurzer Sinn über die gegenwärtigen und vergangenen Zeiten.
Thomas fragt, ist der Glaube an Gedanken dann das, was die erdachte Realität manifestiert, oder das, was für Wahrnehmen oder das für Wahrnehmen von Gedanken?
Naja, das erscheint so die absolute oder die für uns sichtbare Realität im Außen ist ja nicht etwas, was der Einzelne erschafft. Aber die Art und Weise, wie er sich darauf einstellt, ist so in sich selbst kreiert. Also wenn man aus dem Tiefschlaf morgens aufwacht, dann ist ja im Tiefschlaf nichts von dieser Realität zu sehen. Und das heißt, dann ist sie auch nicht. Und das bedeutet, dass du sie, wenn sie dann auftaucht, für dich selber kreierst. Aber das ist nur dein Blickwinkel, den du kreierst, nicht die ganze Welt. Und du kreierst ist natürlich auch in unseren Begriffen anders zu verstehen, denn das ist einfach, was sich durch die Form ausdrückt, durch die Form entsprechend zum Ausdruck bringt oder kommt. Und du bist nicht das, was das kreiert. Und damit ist das Ganze eigentlich ein Geschehen, was wir überbewerten. Denn der Anteil von uns selbst als Mensch in Bezug auf das, was in unserem Leben passiert, ist ja nur ein Ausführen von dem, was sich durch die Form ausdrücken kann und angelegt ist. Und in welcher Resonanz diese Form zu dem Umfeld ist. Da ist ja nichts Individuelles. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Thomas schreibt noch weiter, anstatt dorthin zu schauen, wo keine Gedanken jetzt sind.
Absolut ist man natürlich identifiziert mit der sogenannten Schöpfung, von wem auch immer sie jetzt kommen mag. Und es macht Sinn, aus ihr komplett auszusteigen. Und das ist jederzeit möglich, sofern die Geschichte, die ja durch die Gedanken immer wieder hochgeholt wird, endet. Und wenn nicht denken ist, ist auch die Geschichte nicht. Und dann gibt es keine Zukunft und kein sogenanntes Jetzt. Das heißt, du trittst aus der Zeit aus oder bist gar nicht in ihr drin, siehst dich als nicht da drin und nicht der Zeit unterworfen. Und das ist cool. Das ist cool und das ist, was Satsang ist. Satsang ist die Möglichkeit, komplett aus dem dich nicht notwendigerweise aussteigen lassen müssen zu sehen, sondern zu sehen, okay, ich bin da gar nicht drin in dem Spiel. Und wenn ich dem Denken keinen Raum gebe, dann ist die Welt nicht. Selbst wenn sie gesehen wird, wird sie nicht empfunden. Und das heißt, sie hat dann auch im praktischen täglichen Erleben für dich keine Realität.
Thomas schreibt noch weiter. Moni, bislang habe ich mich mit meinem Leben von Gedanken und Ideen antreiben lassen. Das ist jetzt nicht mehr. Ich sitze sehr viel friedlich rum und finde keine Motivation mehr. Wovon lässt du dich noch motivieren?
Von der Wahrheit. Wie du. Du bist ja motiviert, von der Wahrheit zu sitzen, zu sitzen, zu sitzen und nicht aufzustehen, bis nicht irgendein Impuls dich dazu zwingen wird. Und für mich ist die Wahrheit das Höchste und nach wie vor, es kann ja nicht weniger werden. Und Satsang geben zu dürfen, ist ein Riesengeschenk und was kann ich mir anders wünschen? Also das lässt mich immer wieder aufstehen und dann hinsetzen zum Satsang, aber um nur wieder aufzustehen und wieder mich hinzusetzen. Entweder in Stille oder direkt mit euch im Satsang zu sein. Es geht mir nicht um die Veränderung in der Welt, obwohl ich auch sehe, was in der Welt los ist. Ich bin da nicht blind und schaue auch, was besser wäre oder was Chaos pur ist. Aber ich bin nicht involviert in die Welt in dem Sinne, dass ich meine, ich müsste sie verbessern oder ich könnte es, denn entweder steht es an als das Gesamte oder es steht nicht an. Und wenn sich jemand dazu berufen fühlt, dann soll er das tun. Aber meine Rolle ist es nur indirekt, in Form von Bewusstheit, den Menschen zu vermitteln, dass sie sich selber im Blick haben müssen als die Wahrheit. Der Rest ergibt sich dann. Und dann ergibt sich auch, ob man aufsteht nach langen Jahren der Meditation mal wieder aufsteht oder nicht oder sitzen bleibt. Ja. Solange du nicht auf irgendwas wartest, wenn du da sitzt, ist es perfekt.
Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin Minute schreibt, die Spekulatiuskekse mag ich auch nicht.
Ja, sehr gut. Bei der Wahrheit bleiben hilft. Hilft.
Und er oder sie schreibt noch weiter, ja, es ist so wunderbar, dass ständiger Wandel geschieht.
Ja, sofern man sich nicht als den Wandel sieht.
Thomas fragt, das heißt, die Realität ist es selbst, die an die erdachte Realität glaubt?
Nein, auf keinen Fall. Nur die Illusion glaubt an Realität und Illusion und diesen Unterschied. Denn in Wirklichkeit gibt es ihn ja nicht, weil es die Illusion nicht gibt. Es gibt ja eigentlich nur die Realität. Und die selbst kann an nichts glauben, weil sie nun mal eben immer mit sich selbst identisch ist. Und da gibt es keine Menschen oder keine Ausdrucksform, die das zum Ausdruck bringen könnte oder die sich in die Welt einmischen könnte. Das, was wir wirklich sind, hat mit der Welt nichts zu tun. Aber sie beeinflusst uns als beständige Ausstrahlung von Qualität. Aber nicht, weil sie denkt, der Welt oder der Illusion sollten wir jetzt mal was Gutes tun. Das auf keinen Fall. Und da ist auch kein Bewusstsein über sich selbst als die Realität. Das ist ja das Besondere, das Mysteriöse, dass wir als Menschen, als Teil der Illusion, von der Wahrheit wissen können, während die Wahrheit selbst nichts von sich und auch von der Illusion nichts wissen kann. Das ist cool. Also nutze sie für dich und besinne dich auf diese wahre Identität, weil die eben auch einen entsprechenden Einfluss auf die Illusion hat und dich von der Illusion befreit. Das ist das Prinzip von Satsang und Freiheit. Dort den Fokus zu haben, nicht in der Illusion und dann von der Realität sozusagen oder von dem Kontakt damit, der Öffnung dort, weil das Bewusstsein sich dort aufhält, beeinflusst wird von der Freiheit, die die Realität in uns ermöglicht.
Sunny schreibt, wie ist die Illusion der Trennung und das Ich bei dir verpufft? War es leicht oder durch Leid, spontan oder ein Prozess?
Leicht und unerwartet. Nichts dafür getan. Viel getan, aber nichts für die Befreiung direkt und dann in einem Moment, wo ich nicht aufgepasst habe, passiert. Also pass auf, dann wird es dir nicht passieren. Wichtig ist zu wissen, Freiheit passiert, aber sie passiert niemandem. Gibt also keine Befreite und keine Nicht-Befreite, es gibt nur das. Und das ist was ist. Und wenn man sagt, jeder ist, ist es schon zu viel, weil es gibt in dieser Qualität nicht ein jeder oder einen Einzelnen oder dann eine Vielzahl. Es ist.
Thomas schreibt, danke, sehr hilfreich, was du zur Motivation gesagt hast. Und Thomas fragt, ist für dich die Ziellosigkeit allens noch ein Problem? Hier zerren noch alle Ideen, Ideale. Gehen die irgendwann?
Ja, die illusionären Ideale, die sich nicht realisieren lassen, die gehen in jedem Fall. Und nein, Ziellosigkeit gibt es nur für das sogenannte Ich, das eben immer die Tendenz hat, sich irgendwo festzuhalten an irgendwelchen äußeren Objekten, Dingen oder Gefühlen oder Vorstellungen, Und wenn das nicht ist, wenn dieser illusionären Identität nichts zur Verfügung steht, woran es sich anklammern oder identifizieren kann, dann kommt es in Not. Dann hat es ein Problem mit Ziellosigkeit. Aber dass es keine Orientierung gibt und dass nicht gewusst wird, was als nächstes kommt, das ist ein natürlicher Zustand, der aber vom Ich als Problem gesehen wird und in Freiheit nicht. In Freiheit ist das der ganz natürliche Zustand, weil du siehst und weißt, du musst dich gar nicht drum kümmern, um das, was da ist, und du kannst dich auch nicht drum kümmern. Das heißt, die Tendenz, das alles sortieren und irgendwie einordnen zu wollen für dich oder dich festhalten, geht gar nicht. Die Möglichkeit besteht nicht. So ist Leben. Dies taucht auf, dann taucht das auf und dann taucht das nächste auf und es taucht auch wieder ab. So, und wer kümmert sich drum? Naja, das Universum, das macht ja sowieso alles. Und dem dann dafür zu danken, dass es alles macht und du nicht drum kümmern musst, das ist cool.
Thomas schreibt, was ist es, was scheinbar ein Verhältnis hat zur Gedankenwelt oder zu dem Hiersein hat? Mal will es den Gedanken folgen, mal hier sein.
Na, das ist die Aufmerksamkeit. Das ist ein Aspekt von Bewusstsein, mit dem das Bewusstsein sozusagen seine Welt oder seine Perspektive abtastet und Kenntnis hat dann von dem, was da registriert wird. Und je länger die Aufmerksamkeit irgendwo ruht, umso stärker ist dann die Identifikation damit. Das ist das, was Kenntnis hat. Also das Bewusstsein als die Qualität von
Moni,
Aufmerksamkeit.
dein Ton ist unterbrochen.
Okay. Immer noch?
Jetzt höre ich dich wieder.
Okay. Lange schon? Muss ich einiges wiederholen?
Ja, es wäre gut, wenn du die Frage nochmal von vorne beantwortest.
Okay. Ja, es ging darum, was jetzt das Mittel ist, mit dem man sozusagen in Kontakt tritt mit all dem, was ist, so wie ich es verstanden habe, zumindest jetzt in der Erinnerung, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Und dieser Aspekt ist die Aufmerksamkeit, die ein Aspekt von Bewusstsein ist. Und das Bewusstsein bezieht sich ja immer auf alles Mögliche. Und je länger es die Aufmerksamkeit irgendwo hat, umso stärker ist dann auch die Identifikation damit. Und uns geht es darum, dass wir die Aufmerksamkeit so schulen, dass sie immer in uns als das, was wir sind, ruht oder in dem, was ist, ruht. Und dann hört die Tendenz auf, die Aufmerksamkeit im Außen erkunden zu wollen und verstehen zu wollen und sich auf sie beziehen zu wollen. Vor allem, weil ja, wenn die Aufmerksamkeit in sich selbst ruht, damit auch verbunden ist, dass man sich zumindest friedvoll, glücklich oder sogar blissful fühlt und dann auch das Interesse daran verliert, dem Außen mehr Bedeutung zu verleihen. Ich kann eine Antwort, so wie ich sie gegeben habe, nie genau wiederholen. Also von daher schauen wir mal, ob das jetzt zu dem passt, was du gefragt hast.
Moni, offenbar war es so, dass nur ich dich nicht gehört habe. Die kamen viele Feedbacks, dass du gehört wurdest.
Okay. Okay, danke.
Thomas schreibt, hat sich das Bewusstsein mit der Aufmerksamkeit in der Gedankenwelt verlaufen?
Ja, es ist ja nicht wirklich eine Instanz, zu der man so sprechen kann wie zu uns als Mensch. Das gehört zu dem Mechanismus, das Bewusstsein dazu, dass es eben ein Interesse bekommt an irgendwas. Es scheint, wir könnten sagen, es ist konzentrierte Langeweile, das Bewusstsein, weil es die Tendenz hat, sich auf alles zu besinnen und zu schauen. Und wenn irgendwas interessanter wird, dahin zu gehen mit der Aufmerksamkeit, Dann können wir sagen, aus unserer Sicht verliert man sich, aber das Bewusstsein selbst verliert sich ja nie, weil es bleibt immer als Bewusstsein identisch mit sich selbst. Und von daher schadet es dem Bewusstsein nicht, wenn es sich dann mal als Perspektive in uns, als Mensch, zu verlieren scheint. Weil es hat ja auch die Tendenz, sich wiederfinden zu wollen. Weil wir hier in unserem Meeting sind ja auch Menschen, die Jahrzehnte oft versucht haben, eine Person zu sein und dann irgendwann gemerkt haben, das geht gar nicht. Und dann ist Bewusstsein das, was zunächst mal dafür gesorgt hat, dass man sich verliert und sich als eine Person denkt und dann wieder das Interesse hat, sofern es angelegt ist in uns, sich selbst zu kennen, weil es Verlieren oder das sich identifizieren mit etwas, was man nicht ist, auch für das Bewusstsein nicht aushaltbar ist. Denn das Bewusstsein ist das, was dann sagt, wow, also das ist das langweilig und das tut ja nur weh und es ist unangenehm. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob es nicht was anderes gibt. Also es langweilt sich an sich selbst und davor verliert sich halt. Wen kümmert's? Wo ist der Lauf des Bewusstseins? Niemand nimmt da eigentlich wirklich Schaden, weil es ist immer nur das Bewusstsein, das alle Rollen spielt. Aber es kann sich verdammt nochmal so anfühlen.
Thomas fragt, ist es nicht irgendwie schade, dass sich das Bewusstsein in der Gedankenwelt verliert und es selbst nichts davon mitbekommt?
Naja, der Bewusstsein selbst kann es ja nicht schaden, weil es nun mal eben nichts mitbekommt. Und wir können das jetzt so sagen, als jemand, der einen Blick auf das Bewusstsein hat, was dem Bewusstsein ermöglicht, als Bewusstheit sozusagen, als sich seiner selbst, als unbewusst bewusst zu sein, ist ja eine höhere Qualität als nur Bewusstsein. Und von daher ist das Bewusstsein immer fein raus und es selbst empfindet das ja nicht, sondern es sind ja Mittler. Also wir sind ja Mittler für Bewusstsein. Als das Bewusstsein, was identifiziert ist mit der Form, sind wir ja eine besondere Perspektive, was sich sogar Gedanken machen kann über das Bewusstsein. Oder wir können sagen, das Bewusstsein macht sich mittels unserer Form Gedanken über sich selbst. Also es läuft immer darauf hinaus, dass das Bewusstsein mit sich selbst in einer Endlosschleife ist und dass es wichtig ist, aus ihr herauszutreten, beziehungsweise zu sehen, ich bin da gar nicht drin. Und dann muss man nicht austreten, man muss nicht versuchen, mit irgendwelchen Mitteln sich zu qualifizieren für das Austreten und Eintreten in das, was man ist, sondern es geht darum, einfach nur zu sehen, bin ich da eigentlich überhaupt drin? Oder ist das, was sieht, was einfach nur sieht, nicht ohnehin schon als das in dem oder in dem? Und insofern gibt es dann auch keine Not, sondern dann kann gesehen werden, aha, die Not endet in dem Moment, wo ich sehe, ich bin da gar nicht drin. Ich habe mit dem, was hier läuft, gar nichts zu tun. Denn entweder bist du deine oder die wahre Natur, deine Identität, oder du bist es nicht. Und wenn du es nicht bist, kannst du es nie werden. Wenn du es bist, musst du es nicht werden. So ist die Lage. Also das heißt, wovon wir hier sprechen im Satsang, ist von Verwirklichung oder von einer Qualität von Kenntnis seiner selbst, dass man immer schon ist. Jeder Anwesende hier, sogenannte jeder, wie gesagt, wir haben schon erklärt, es gibt nicht jeden, sondern es gibt nur das, also das Bewusstsein als solches, als Ganzes und die wahre Identität als solches. Und es gibt niemanden, der nicht das ist. In der ganz gewöhnlichen Menschensprache jetzt. So, daher gibt es für das, was man ist, nichts zu tun. Aber zu lassen, möglicherweise, nämlich das Denken. In dem Moment, wo du das Denken lassen könntest, was du nicht lassen kannst, aber in besonderen Umständen, im Satsang, die Möglichkeit besteht, das hinter sich zu lassen, nicht zu denken, und sich nicht dafür anzustrengen, zu denken, man müsste das werden, was man schon ist. Das ist absurd. Eine der mysteriösen Qualitäten, die viel Spaß machen, dass es so absurd ist, dass man versucht, etwas zu sein, was man schon ist. Und wenn man dann gesagt bekommt, jetzt unternimm mal nichts, sei mal still, dann versucht man etwas dafür zu tun, dass man still ist. Und all das funktioniert nicht. Also kann man sehen, man kann das selber nicht machen. Weil das, was es versucht zu machen, eine Idee eines Ichs, ist nicht wirklich und bestimmt nicht, was passiert, sondern ist eigentlich auch nur Zuschauer.
Thomas möchte wissen, Wissen selbst nimmt keinen Schaden, also das Erkennen.
Kann ja nicht. Das kann nicht. Wenn Erkennen ist, nimmt es schon, ist das ja Ausdruck dafür, dass jeder Schaden abgewendet wurde. Also von da an ist unfallfreies Fahren möglich. Davor gibt es dauernd Crashs und dann ist unfallfreies Fahren.
Mukunda schreibt, der Bildschirm hat auch kein Problem mit dem Filminhalt. Ist dieser Vergleich passend?
Der ist sehr passend im übertragenen Sinne, weil der Bildschirm ja kein Bewusstsein darüber hat, dass er frei ist von dem, was auf ihm auftaucht. Während Freiheit die Bewusstheit ist darüber, was in Freiheit auftaucht und wieder abtaucht. Aber unberührt gilt für beides, für beide. Nicht tangiert. Haben wir heute ein Dreier-Meeting?
Thomas fragt, wie lässt sich das Paradox erklären, dass das Jetzt immer so, wie es jetzt ist, aber sich trotzdem ändert?
Naja, das, was das ist, was immer so ist, wie es ist, ist das, was die Realität ist, was wir wirklich sind. Und das, was sich dauernd ändert, ist das, was wir nicht sind. Das ist ein gravierender Unterschied. Das ist ja der entscheidend ist dafür, dass für uns die Notwendigkeit besteht, dass wir uns auf die Realität besinnen, weil die immer ist, die immer auch zur Verfügung ist, während wenn du dich an Aspekte oder Erfahrungen der Illusion klammerst, du sehen wirst, wie die vor deinen Augen zerrinnen, zerfließen, also nicht zur Verfügung sind. Und die Menschen sind nun mal eben ein bedürftiges Völkchen. Also sie brauchen immer irgendwas, sie wollen immer irgendwas. Von irgendwem sind sie selbst nie genug. Das heißt, sie leben in der Begierde, dass immer irgendwas, immer jemand oder irgendwas für sie da sein muss, um sie einigermaßen zufriedenzustellen. Und das kann nur unsere wahre Identität. Und was die zum Glück dann bewirkt, ist, dass auch die Begierden nach irgendwas anderem dann nachlassen. Das ist das Geniale. Daher hat jemand, der gerne noch seine Begierden lebt, auch kein Interesse an der Wahrheit, weil er unbewusst weiß, das muss ich dann hinter mir lassen oder es wird dann wegfallen. Während das, was wegfällt, ja nicht etwas ist, wozu man gezwungen ist, sondern was für einen selber nicht mehr brauchbar ist, also nicht mehr dient. Und darüber kann man eigentlich nur dankbar sein. Von daher gibt es eigentlich für die Wahrheit nur Argumente. Wo ist das?
Minute fragt, dann sprichst du im Grunde nicht zu uns, Muni, sondern zu Bewusstsein.
Ja, Bewusstsein spricht zu sich. Ich spreche ja auch nicht. Das ist ja auch nur eine Form, die so aussieht, als würde sie was sagen. Es wird ihr gesagt, was sie sagen muss. So sieht es aus. Und im besten Falle spreche ich zu mir selbst. Weil ich höre mich ja, weißt du, also ich verstehe mich, das ist doch cool, wer versteht sich schon? Also, das sollte ausreichen. Also, wenn alles, was ist, sich zeigt aus Bewusstsein ist, dann kann nichts nicht Bewusstsein sein. Aber Bewusstsein ist das sich Verändernde. sich dessen bewusst sein. Das heißt, darin in dem Begriff schon ist schon dieser Bezug, der eben ausdrückt oder bezeugt, dass Bewusstsein eben nichts ist, was dauerhaft ist, so wie unsere wahre Identität. Es springt hin und her und es bleibt trotzdem Bewusstsein. Verändert die Formen, aber es bleibt Bewusstsein. Und in dem gibt es verschiedenste Facetten von Bewusstsein. Also können wir grob sagen, mehr oder weniger bewusst sich seiner selbst bewusst sein. Es sind verschiedene Facetten von demselben. Es bleibt dennoch bei Bewusstsein. Und dennoch ist es eine Illusion.
Thomas schreibt, hier fällt auch viel weg gerade, aber Begierden sind doch auch Teil dessen, was ist oder sein kann. Sind Begierden nicht Teil? Natürliche Begierden, keine erdachten Wünsche.
Ja, das sind dann Bedürfnisse. Begierden ist natürlich eine so starke Energie, dass darin ein Muss enthalten ist, dass es unbedingt gebraucht wird und das ist nicht frei. Ich spreche von Bedürfnissen, die dazugehören und die sinnvoll sind. Aber es mischen sich auch in dieser Welt ständig alle möglichen Begierden ein. Und da muss man schauen, dass man nicht Opfer der Begierden wird. Und das wird man, sofern sie in einem lange rumoren und sie nicht erkannt werden. Dann ziehen sie einen aus der meditativen Qualität heraus oder aus was auch immer, was stimmig und sinnvoll ist. Also Begierde ist etwas, was man unbedingt haben muss um jeden Preis. Und darunter fällt dann nicht die Bewusstheit, die geht dann darin verloren.
Gisela schreibt, schwingende Lichtkugeln am Nachthimmel sind für mich sichtbar geworden vor Jahren. Für ein paar Stunden. Danach schaute ich eine Diskussionsrunde an, konnte dann die Fragen spontan beantworten.
Ja, das ist ein Mysterium, was sich durch uns ausdrückt. Kann man immer nur staunen. Und wenn man sieht, dass auch das zur Illusion gehört und sich der Qualität widmet, die noch viel mehr Zugang zu viel mehr Qualität bietet, die jenseits von äußeren Aspekten ist, jenseits von Visionen, jenseits von Channelings oder Informationen. Das ist einfach, das toppt alles, was wir sind. Alles, was kommt, geht wieder. Insofern auch so faszinierend es ist, und so schön es sein kann, man muss wissen, womit man rechnen muss, nämlich dass das wieder vergeht. Okay, Svante, sorry.
Willa schreibt, lieber Moni, ich habe das mit der Freud-Leid-Schauke nicht verstanden. Warum geschieht die Identifikation mit dem Leid immer wieder und auch immer intensiver, als würde die Illusion mehr aufdrehen?
Ja, das mag so erscheinen. Du hast außer Acht gelassen, Bela, dass in der Widmung von Stille oder der Qualität von dem, was wir sind, die Aufmerksamkeit dort zu haben, bewirkt, dass das System immer transparenter wird. Das sorgt dafür, dass die Anteile auftauchen, das weißt du ja, und dann auch wieder abtauchen und dass sie sich nicht angenehm anfühlen auch, obwohl man denkt, jetzt hat man so und so viel meditiert, das sollte nicht mehr passieren. Tut trotzdem, solange die Energie entweder nicht transzendiert wurde oder also noch nicht erkannt wurde oder noch Restbestandteile sind, die sich ausdrücken. Und warum hat das eine solche Intensität? Weil dein System durch viel Satsang, durch viel Meditation immer transparenter wird. Wenn es transparenter wird, heißt es, dass die Empfindsamkeit zunimmt. Die Öffnung wird größer und die Empfindsamkeit vermittelt dir dann relativ schnell, wenn da irgendwas ist, was dein System nicht bekommt. Und daher nimmt die Intensität zu. Außerdem kommt noch hinzu, dass je mehr wir diese Schichten erlösen von den Themen, die wir haben, die sich eingenistet haben, umso näher kommt man dem Zeitpunkt der Verletzung, der eigentlichen Verletzung. Und dann, da sind die Eindrücke von der Verletzung oder von dem jeweiligen Trauma viel stärker als dann später. Später versucht man das ja irgendwie zu kompensieren, wegzudrücken und zu ignorieren. Am Anfang geht das nicht. Man versucht das zwar, aber es geht nicht so. Die Intensität von der Verletzung ist ganz stark. Und das ist das, worauf man sich zubewegt, sodass es leicht erklärlich ist, warum das so ist. Und wenn noch so viel von einem Thema in einem selber ist, hat es natürlich die besitzt es die Möglichkeit, dich von dem Frieden oder der Stille, der Qualität, in der du ruhst, wegzuziehen, jederzeit. Daher ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, und zwar zu wissen, wie waren die Ereignisse oder was ist das Grundprinzip davon, und zu verstehen, dass es nicht sinnvoll ist, diese Kompensation davon oder die Flucht weiter zu betreiben, und auch nicht den Mechanismus, der damals stattgefunden hat, der muss durchschaut werden, und man muss dann sagen, vielen Dank, ich bediene das nicht mehr. Ich habe es jetzt verstanden, dass es idiotisch ist, etwas zu probieren oder umsetzen zu wollen, was überhaupt keinen Erfolg haben kann, niemals. Das ist immer das beste Argument. Und dann ist man erstmal frei von dem Muster, was man ausdrückt. Das heißt, man verhält sich nicht mehr so wie das Muster. Und dann kann man, wenn dann immer noch diese Anteile auftauchen, wenn man das Muster nicht mehr bedient und dazu Adieu gesagt hat, kann man in einer gewissen Distanz dazu das durchlaufen lassen. Und dann erlöst sich das relativ schnell. Und dann hat es auch nicht mehr die Intensität, weil du dich nicht mehr dagegen wehrst und nicht versuchst, das Muster zu halten. Denn die meisten Menschen vergessen, sie denken, sie wollen ein Muster erlösen, und gleichzeitig gibt ihnen das eine gewisse Art von Sicherheit, Vertrautheit, und sie halten gleichzeitig daran fest. Das heißt also, wenn dieses Muster auftaucht und sich erlösen könnte, wenn du nicht darauf einsteigst, taucht stattdessen der Widerstand dagegen auf, und dann ist es natürlich entsprechend schmerzhaft. Und jetzt kannst du dir aus all dem, was gesagt wurde, was aussuchen. Wo du mit dem jeweiligen Thema stehst, das gibt dir Auskunft darüber.
Thomas schreibt, aber Essen in Klammern Bedürfnis muss ich doch auch um jeden Preis. Wo ist die Grenze zwischen Bedürfnis und Begierde? Erdacht körperlich.
Bedürfnis ist etwas, was natürlich ist und der Körper auch braucht, um sich ernähren zu können und überleben zu können. Bedürftigkeit ist eine Abhängigkeit in Bezug zu jemandem, der dir irgendwas versagt hat, verlangt hat von dir, oder du von jemandem was verlangt hast und du dann in der ständigen Not bist, dass das auch in Situationen auftaucht, wo es nicht um ein Bedürfnis geht, so dass es für dich jetzt wichtig wäre, sondern it haunts you, sagt man im Englischen. Das heißt also, dass läuft dir praktisch hinterher und selbst versetzt dich in Schrecken. Das heißt, das sind Zwänge, die dann auftauchen, von denen du nicht willst, dass sie sich ausdrücken, während Bedürfnisse etwas ist, was stimmig ist zu unterstützen und wozu du auch Ja sagen würdest.
Christopher schreibt, Hallo Moni, ist das erwachte Bewusstsein einfach nur ein veränderter biochemischer Hormoncocktail oder ist es etwas Übersinnliches?
Es ist etwas Überübersinnliches und bewirkt aber auch natürlich im System und setzt auch vorher schon voraus, dass bestimmte auch Prozesse, aber natürlich auch chemische Prozesse passieren. Und das ist ein Mysterium. Ich nehme das als eine bestimmte Energie wahr, die sich öffnet, wenn ich in Kontakt bin mit Menschen, bei denen diese Öffnung gerade ist, ob sie dann nutzen können oder nicht. Aber das ist eine spezielle Energie, die deswegen da ist, weil sich im System schon bestimmte Dinge geändert haben, egal wie du sie jetzt bezeichnest, ob als biochemischen Cocktail oder was auch immer. Und auch danach setzt sich natürlich etwas um, sodass die Aufmerksamkeit vom Bewusstsein immer in dir verankert bleibt. Das ist ja das Resultat von Verwirklichung, dass das so ist. Und das setzt natürlich auch voraus, dass es entsprechende Prozesse im Körper gibt, die das auch auf der physischen und hyperphysischen Ebene umsetzen. Das heißt, andersrum gesagt, weil deine Frage kommt jetzt aus dieser Ecke der Cocktails. Was man mit chemischen Mitteln umsetzen kann und versuchen könnte, etwas zu bewirken, was wir Verwirklichung nennen, wird nicht zu demselben Resultat führen wie die Erkenntnis von dir selbst, weil es geht um die Erkenntnis von dir selbst, dass gesehen wird, ich bin kein Ich, bin frei davon oder ich bin das, was nichts ist wirklich, keine Form, sondern jenseits davon. Ich bin eigentlich ein Niemand und nicht mal ein Niemand, sondern nichts, niemand und jenseits davon noch. Das kann kein biochemischer oder sonst wie Cocktail oder Prozess auslösen, als Empfindung schon und als Nachvollziehen schon, aber nicht um es zu etablieren, so dass es ist oder dauerhaft bleibt, das ist unmöglich.
Thomas schreibt, danke, sehr erhellend der Unterschied Bedürfnis gegenüber Begierde. Könntest du etwas über Angst sagen?
Naja, Angst ist zusammen mit Minderwert der essentielle Faktor, der ein menschliches Leben bestimmt und einen auch umtreibt während des gesamten Lebens. Und das entsteht aus dem Defizit der Nichtkenntnis von sich selbst. In dem Moment, wo man sich kennt, weiß man, man ist nicht das, was sterben kann und man ist nicht das, was in irgendeiner Form falsch ist, sondern stimmig. Also da taucht dann auch keine Angst mehr auf. Ansonsten ist der Mensch aufgrund dessen die ganze Zeit, weil er sich für sterblich hält, damit beschäftigt, zu überleben. Das ist die primäre Ausdrucksform eines Menschen, sich immer darum zu kümmern. Und es ist gut, sie zu transzendieren. Und sie geht nur zu transzendieren, indem man sich der Angst stellt und indem man natürlich sich der wahren Identität stellt, die die Angst erlöst oder als nicht existent entlarvt. Schöner an der Angst ist, wenn man ihr begegnet, dann ist sie weg. Und dann kann man sehen, sie ist eigentlich nicht da, es ist nur eine Idee. Angst ist die Idee vor Angst, sozusagen. Die Angst hat Angst vor sich selbst. Auch ein Paradoxon, ein Mysterium.
Thomas schreibt, obwohl ich weiß, dass es keine Zukunft gibt, kann man hier und jetzt, kommen Ängste, wenn ich mir überlege, was ich so tun könnte im Leben. Natürlich bei einigen Themen mehr als bei anderen.
Ja, damit widerlegst du dich selbst und hast doch Angst. Das ist nun mal so. Sie kommt auch unter den Türen hindurchgekrochen, sofern man damit noch was zu tun hat. Wenn du dich kennst, weißt, wer du bist, nicht weil du es nur weißt, sondern weil es so ist, dann wirst du nicht auf die Idee kommen, irgendwas kontrollieren zu müssen. Denn Angst verlangt Kontrolle, weil der Mensch eben mit Angst nicht umgehen kann. Und wenn du nicht kontrollierst, hast du ja auch keine Angst. Und so zu leben, das ist das wahre Leben.
Patrick fragt, lieber Muni, basiert die Freud-Leitschaukel auf einem biochemischen Cocktail oder worauf?
Sie basiert auf dem Bewusstsein, das in der Regel in Nöte gekommen ist und dann daraus aussteigen will oder eben gute Erfahrungen gemacht hat und sie wiederhaben will. Das hat was mit dem Bewusstsein zu tun. Aber es gibt natürlich, könnten wir sagen, auch auf der Ebene von Bewusstsein nichts, was nicht auch biochemisch ist. Weil es gibt ja keine Trennung im Bewusstsein bezüglich irgendwelcher Chemikalien oder Biochemie oder was auch immer. Es gibt keinen Unterschied zwischen, oder es gibt keine Trennung zwischen dem Bewusstsein und zwischen den sich ausdrückenden Anteilen von Bewusstsein als eben der physische Körper mit all seinen Inhalten und seinen Wirkungen, die auf der Ebene der Materie sind, aber natürlich in engem Kontakt sozusagen oder in der engen Zusammenarbeit mit der Psyche. Alles, was in der Psyche passiert, passiert auch im Körper, und dann würdest du dazu sagen, das ist biochemisch. Ja, kannst du. Aber was hilft es dir? Es hilft dir nicht, dich dann dadurch davon zu lösen, sondern was hilft, ist zu sehen, welche Kraft die Psyche hat auf eben diese Prozesse und das Bewusstsein hat. Und daher ist vielleicht hilfreich zu erklären, im Tiefschlaf sind wir ja sozusagen aus unserer Sicht, uns ist gut gesagt, weil unsere Sicht gibt es ja da so gut wie gar nicht. Das, was man als uns oder wir bezeichnen könnte, ist ja da so in den Hintergrund gedrängt, dass es so aussieht, als gäbe es das gar nicht. Und da könnten wir jetzt sagen, wenn quasi das sogenannte Ich so weit in den Hintergrund gedrängt ist, dann ist es doch wie im Wachzustand, weil im Wachzustand, wenn das so gut wie gar nicht sichtbar ist, dann erkennst du dich. Erkennst du dich im Tiefschlaf? Nein. Nein. Es muss der Wachzustand sein, in dem du dich erkennst. Du kannst dich im Tiefschlaf nicht verwirklichen. Oder die Verwirklichung ist nicht möglich im Tiefschlaf. Es braucht dafür die bewusste Erkenntnis. Und von daher, ja auch vorhin gesagt, mit biochemischen Mitteln könnte man das nie bewirken, weil es dazu die Anwesenheit des Bewusstseins bzw. der Bewusstheit braucht. So, und was will ich damit sagen? Dass das Bewusstsein den Hauptanteil hat in Bezug auf die Geschichten, die bezüglich Erkenntnis im Körper-Geist-System ablaufen. Und dass die biochemischen Geschichten nur eine Folge sind davon, sich aber als die Folge irgendwann mal als eine Wirkung erweisen können oder als eine Ursache für eine Wirkung erweisen können, je mehr Identifikation mit einer Geschichte passiert, umso stärker ist die Energie, die sich da aufbaut, und die ist natürlich auch biochemisch oder wie auch immer du die nennst. Ich nenne es lieber eine Energie, das ist noch neutraler. Und die zwingt dann oft auch zu entsprechendem Verhalten und zu entsprechenden Einstellungen, die dann das Bewusstsein ausdrückt. Ich glaube, so haben wir es jetzt nochmal deutlicher machen können.
Von Christopher ein Dankeschön.
Ja, gerne.
Und auch von Thomas danke für alle Antworten. Bärchenland schreibt, wenn Angst bei mir auftaucht und in der Brust und im Hals Druck erzeugt, müsste ich mich damit doch nur hinsetzen, bis es verschwindet und das immer wieder, auch wenn es lange dauert. Richtig?
Richtig. Richtig. Wenn es aber so ist, dass sich das immer wieder kriegt, auch in Situationen, wo du nicht da sitzt, oder eben dadurch ist es ja auch aufgetaucht und du setzt dich dann hin. Wenn du siehst, dass das immer wieder kommt und sich nicht mit der Zeit dann reduziert, dann müsstest du schauen, wo die Angst herkommt. Das macht dann schon Sinn, dich damit zu beschäftigen, dass du wissen willst, was ist die Ursache dieser Angst. Denn wenn du sie nicht kennst und drückst dann diese Angst immer wieder aus in Bezug zu bestimmten Situationen, die dir im Leben begegnen, dann bedeutet das, wenn du nicht gleichzeitig die Angst, die auftauchst, entlassen kannst, weil du frei von der Wirkung von ihr bist, dann bedeutet es, dass du immer mehr von der Angst wieder aufbaust. Die musst du dann in der Meditation wieder absitzen. Also schau, wenn sich das nicht reduziert, dass du dich damit beschäftigst, was ist die Ursache der Angst in mir? Und häufig braucht man sich dafür nicht wahnsinnig verrückt zu machen oder groß drüber nachzudenken, sondern nur wissen zu wollen, was läuft. Denn du wirst dich, wenn du noch ein Muster von Angst bedienst, auch im Alltag immer wieder in Situationen wiederfinden, wo das auftaucht und du entsprechend reagieren wirst und versuchen wirst, die Angst zu unterdrücken. Diese unterdrückte Angst, die kommt dann immer wieder zum Vorschein. Und das ist im Prinzip dieselbe Angst, die du früher hattest, als es damit begonnen hat. Das heißt, man braucht einfach nur wach zu sein, was sich in einem selber ausdrückt, und dann kommt man auf die Lösung.
Bärchenland fragt, wie kann ich das rausfinden mit Therapie?
Ich glaube, das hat sich jetzt mit der Antwort, die ich gerade gegeben habe, überschnitten. Warten wir noch mal ab, ob das dann reicht für dich. Sonst frag noch mal nach. Bevor man zur Therapie geht und da für Jahre dort versinkt, ist es gut, selber zu schauen.
Thomas schreibt, das heißt, Zulassen von Angst ist gut, aber die Ursachen dafür zu finden, ist noch besser?
Absolut, wenn es etwas ist, was dich ziemlich stark betrifft, in jedem Fall. Warum sollte man sich ein Leben lang mit Angst quälen und das immer wieder wegmeditieren und dann wieder auftauchen lassen, wegmeditieren, auftauchen lassen, kehrt ja nie Ruhe ein. Insofern wäre das schon gut. Aber nur wenn es eine Angst ist, die wirklich eine starke Wirkung auf dich hat, wenn es nur etwas Angst ist, die immer mal auftauchen kann in jedem und sich dann beruhigt, das ist kein Thema. Aber wiederkehrende Intensität ist immer etwas, wo man mal genauer hinschauen sollte, was die Ursache dafür ist. Oder du bist natürlich in der Lage, die ganze Zeit nicht durch die Angst irritiert, deine Orientierung in dir selbst zu haben. Und dann machst du das so lange, bis einfach keine Angst mehr auftaucht. Aber bei wem ist das schon so und wer kann das so konsequent?
Thomas schreibt, hier scheint es so zu sein, dass alle Angst einen Verletzlichen hat, beziehungsweise die Annahme eines Verletzlichen. Aber das sind nur Gedanken über den, der ich bin. Wie ein soziales Selbstbild.
Absolut.
Und Bärchenland schreibt, aber die Ursachen finden klingt einfacher als es ist. Vielleicht die Angst vom Sterben. Und jetzt?
Ja, schau, was in dir ist, welche Art von Angst es ist. Du hast es, glaube ich, noch nicht untersucht. Sonst würdest du sagen, es ist vielleicht doch leichter, als du es jetzt sagst. Insofern ist es doch gut, dich damit zu beschäftigen. Hinter jeder Angst ist natürlich prinzipiell die Hauptangst, die sterben zu können. Aber es gibt auch noch andere Ängste von Dingen, die einem hier als Mensch widerfahren können. Und da gibt es eine Riesenpalette. Wollen wir jetzt nicht aufzählen, da kommen wir gar nicht zum Schluss heute und wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang nicht, welche Möglichkeiten bestehen, durch die man sich bedroht fühlen kann. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich so, dass es auch immer angedockt ist an die Angst, nicht mehr sein zu können, also an die Angst zu sterben. Das ist richtig. Aber du musst die Angst, die du erfahren hast für dich selbst in dem Leben und die dich immer wieder in Angst sein lässt, die musst du herausfinden, denn wenn die bleibt, da hast du keine gute Zeit hier auf dem Planeten. Also es hilft nicht, dir zu sagen, ich kann nicht sterben, kann nicht sterben, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, ich bin ja niemand. Das glaubst du ja nicht. Die Angst lässt sich das nicht glauben.
Mukunda schreibt, ist das bei dir passiert, dass du dich in Therapie verloren hast?
Nein, absolut nicht. Ich habe mal 3 Stunden genommen, weil ich Klarheit haben wollte über etwas bezüglich meiner Partnerin und habe dabei auch ein paar wertvolle Hinweise bekommen. Deswegen kann ich natürlich auch sagen, man muss nicht unbedingt da drin komplett versinken, aber ich weiß eben von vielen, die Jahre, Jahrzehnte in Therapie gehen und nicht wirklich vorankommen. Aus dem Grunde ziehe ich natürlich eine schnelle Behandlung vor. Eine schnelle Behandlung einer Nichtbehandlung und möglichst Erkenntnis, wirklich die groben oder wesentlichen Ursachen zu erforschen und dann Ruhe zu geben und nicht alles en Detail durchzuforsten. Aber in manchen Fällen muss das sein. Das sind aber dann eher Menschen, die nicht unbedingt im Satsang sind. Oder die im Satsang schon so viel Zugang zur Stille haben und trotzdem noch ein paar oder noch traumatische Anteile, die nicht gesehen werden, dann ist es auch möglich. Ansonsten sind die Menschen zu sehr mit dem Versuch beschäftigt, die Psyche zu stabilisieren einigermaßen. Und dann ist der Satsang unter Umständen zu entgrenzend. Also der bietet dann den Menschen, die erstmal Halt für sich brauchen, nicht den Halt, den sie erstmal brauchen. Satsang bist du nun mal eben auf dich selbst zurückgeworfen, weil es um dich geht und die Erkenntnis von dir selbst als das, was du bist. Insofern ist das natürlich komplett anders als in einer Therapie. Natürlich sagt man dort auch und so weiter und so weiter. Ja, also was man alles im Detail sagt, dort weiß ich jetzt auch nicht. Bei 3 Stunden kann ich jetzt nicht sagen, was da immer gesagt wird.
Bärchenland schreibt, auf diesem Planeten, meinst du, ich werde auch noch auf anderen wiedergeboren?
Du bist gut. Ausgerechnet mich das zu fragen, wo ich von Wiedergeburt nichts halte. Wen kümmert es auch? Weißt du, das Wichtigste ist, du bist jetzt hier und machst dir eine gute Zeit. Und die machst du dir vor allem dann, wenn du losgelöst bist von deiner sogenannten Inkarnationsidee oder überhaupt die Idee, Mensch zu sein. Das, was wir sind, transzendiert das alles. Und da interessieren dich dann auch die Planeten oder was irgendwann später mal kommt, nicht mehr, weil du die Zeit einfach nicht mehr als Faktor erlebst in dem Sinne wie zuvor. Das heißt, du steigst aus der Geschichte und machst dir keine Gedanken über die Zukunft und auch nicht über jetzt. Also sei hier, mach dir eine gute Zeit und ja, dann tauchen die Fragen auch nicht mehr auf. Nach dem, was irgendwann mal kommt.
Mukunda schreibt, hattest du nicht einmal erwähnt, dass du viele Stunden Körpertherapie in Anspruch genommen hast vor der Verwirklichung?
Die Körperarbeit schon, aber keine Therapie. Tibetan Pulsing, ganz viel. Heilung, ganz viel. Das ist aber nicht Therapie, sondern energetische Arbeit. Tibetan Pulsing ist, das Nervensystem zu klären, mittels des Pulses eines Session-Givers oder Therapeuten kann man es nicht nennen. Und Heilung, energetische Heilung ist Heilung mit Energie, so wie das auch im Satsang ja ist. Da ist die Hauptkomponente unserer Begegnung die Qualität von Energie. Das ist keine Therapie. Aber eine gute Energie, ein Therapeut, Therapeutin in einer guten Energie ist wunderbar. Tolle Unterstützung.
Thomas schreibt, danke nochmal, ich muss leider los. Bis zum nächsten Mal.
Alles okay, du hast es lange ausgehalten. Kompliment. Alles Gute. Hast ja hier mit Mukunda zusammen und Bärlein den Abend geschmissen, kann man sagen. Waren überhaupt mehr als drei Teilnehmer? Vier?
Patrick und Bela waren noch da.
Waren wir alleine heute Abend, eine Solo-Veranstaltung. Ja, Patrick und Bela waren noch da.
Bärchenland schreibt, okay, vielen Dank für deine Antworten.
Ja, gerne.
Und Patrick schreibt, danke Moni. Bewusstsein und Biochemie hängen also zusammen. Genauso Therapie und Biochemie. Wo ist der Unterschied zwischen Satsang und Therapie? Dass beim einen das Ich gestärkt wird und beim anderen aufgelöst?
Ja, man kann es nicht auflösen, weil es nicht existiert, aber in der Richtung ist es stimmig, dass erkannt wird, dass es nicht wirklich da ist. Das ist im Prinzip das, sich zu vergewissern, wer bin ich, genau genommen. Und wenn du dich nicht findest, dann bist du nicht. Und dann hast du auch kein Problem, was du in irgendeiner Psyche auflösen musst. Findest keins, weil du niemanden findest, der eins haben könnte. Und naja, im Bereich der Therapie, da geht es ja nur darum, Probleme zu lösen und auch welche, die du gar nicht hast oder welche zu suchen, wenn du sie nicht hast. Das ist, was ich oft sehe bei vielen Menschen, die, wenn sie in Schwierigkeiten sind, versuchen, alle möglichen Themen oder Begründungen dafür zu finden, anstatt sich jenseits davon dahin zu orientieren, wo es keine gibt. Aber das kann niemand wählen. Das ist nun mal so, wie sie es ausdrückt. Kann man sich nicht aussuchen.
Die Sibylle und Sunny waren auch noch da und schreiben vielen und lieben Dank.
Cool. Ja. Ja, schön, dass ihr auch da wart.
Mukunda schreibt, moderne Traumatherapie könnte man vielleicht auch als Klärung des Nervensystems beschreiben.
Nichts dagegen. Nichts dagegen, nicht gegen diese moderneren Formen davon, die sind sehr hilfreich auch. Und es ist alles eine Frage der Zeit, wie lange man investiert. Und es ist wichtig, dass es Formen gibt zur Unterstützung der Psyche, nennen wir es einfach mal so, Nicht-Therapie, die schnell auf den Punkt kommen, sodass man sich mit dem Wesentlichen beschäftigen kann. Und das ist nun mal das, was wir sind. Das heilt eben alle Wunden. Und so wertvoll es ist, Kenntnis zu haben von allem, was war, falls notwendig, so wertvoll es ist auch, das kurz zu halten und sich dann mit seinen Flügeln emporzuschwingen in den Olymp der wahren Identität. Ja, glaube, okay, wir können das Handtuch an den nicht vorhandenen Nagel hängen. Nicht vorhandene Handtuch an den nicht vorhandenen Nagel. Für all die, die nicht da sind und da sind oder die das Video dann später sehen, wir haben am Wochenende Online-Satzung am Samstag und in den nächsten Wochen auch immer wieder. Und dazu rate ich euch auch dazu zu kommen, weil es einfach eine tolle Intensität hat, sich der Wahrheit zu widmen, wie auch hier. Nur ist es noch anders, wenn ihr alle hier auch anwesend seid, als Bild auch. Das macht einen Riesenunterschied. Und was ich ankündigen wollte, ist, falls Interesse besteht für all die, die mich schon kennen oder auch noch nicht, im April am 20. und 21. machen wir diesen erweiterten Versuch. Wir haben schon mal an Abenden eine Stunde Stille angeboten im Online. Online-Stille, Stille ist eigentlich scheinbar verrückt, weil hier immer nur gequatscht wird normalerweise und alle davon ausgehen. Aber das Zentrale von dem, was Satsang ist, ist die Stille selbst. Und wenn man dann hier sitzt, gemeinsam ist eine tolle Energie. Und Wie gesagt, wir haben das schon auch praktiziert. Jetzt machen wir das aber an 2 Tagen, und zwar am 20. und 21. April. Einen ganzen Tag jeweils in Stille, miteinander. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen. Die Infos dazu findet ihr auf der Webseite. Und ja, ansonsten kommt in 2 oder 3 Wochen, weiß es nicht auswendig, doch, ich glaube Anfang April, am 5. April genau, ist der nächste Live-Chat. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, und vielen Dank für die Fragen, und ich hatte Spaß, ich hoffe ihr auch. Ja, danke Swantje. Du machst es immer sehr gut. Danke für Satsang. Sonst kommen wir ja nie zum Ende. Ciao.